Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind Georg Rösel sowie unser Experte Stefan Bald. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Georg Rösel, genannt George.
Ja, vielen Dank.
George, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen, mit mir über dein Leben, deine Erfahrungen, deine Missionen zu reden. Wir sind sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen mit dir beschäftigt. Vor mir liegen, das kriegen die Hörer nicht mit, deine zwei Bücher. Du bist Buchautor, aber das wäre eigentlich viel zu wenig, um dich vorzustellen. Also du bist einfach eine mordsinteressante Person. Du hast eine Geschichte, die ist einzigartig und durchaus auch ungewöhnlich. Und um die Hörer mal so ein bisschen zu teasern schon, fangen wir mal an. Also Billard war mal sehr wichtig in deinem Leben.
Oh ja, ja, ja. Das ist echt.
Fang mal an und erzähl von dir.
Ich könnte definitiv, glaube ich, sagen, ich war Profisportler, denn ich habe von dem Geld ganz gut gelebt, da konnte man auch ganz gut davon leben und ja, war jahrelang als Poolbillardspieler unterwegs, auf der Welt auch, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Eurotour und was es da so alles gab und ja, auch ein paar Siege eingefahren. Zweite Plätze waren auch okay, weil da gab es auch gutes Preisgeld und daher, ja, Poolbillard war eine lange, spannende und für mich auch lebenserfahrungsmäßig so ein bisschen war das eine Ausbildung, weil ich sehr früh schon mit älteren Leuten unterwegs war. Ne? Weil ich habe mit 15, 16 schon Geldturniere gespielt, Preisgeldturniere. Interessanterweise habe ich da immer nur Sparbücher bekommen, weil ich ja noch keine 18 war.
Ja.
Und ich bin tatsächlicherweise mal mit einer Schatulle durch Deutschland gefahren und habe Sparbücher eingelöst,
Wahnsinn.
Als ich dann 18 war quasi. Und hatte da halt schon sehr viel mit deutlich Älteren zu tun. Und das hat mir ganz gut getan für meinen Weg.
Und mit deinen Preisgeldern, die hast du gut investiert, weil jetzt kommt der nächste Hammer. Wie viele Unternehmen hast du schon gegründet? Ich hatte mir 16 aufgeschrieben.
Ja, ist richtig.
Das ist ungefähr so die Größenordnung.
Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, keins mehr zu gründen, aber das ging jetzt schon schief, okay. Sozusagen letzte Woche.
Also auch das hast du exzessiv gemacht. Und ich glaube, das Wort exzessiv passt auch ein bisschen zu dir.
Also ich würde es normalerweise nicht so wahrnehmen, aber jetzt seit 7 Jahren weiß ich halt, dass die bipolare Störung quasi Vorteile hat, muss man jetzt dazu sagen, ja. Also, aber das ist natürlich unter Krankheitsgesichtspunkten eine sehr schwerwiegende Erkrankung. Ich habe da auch eine bipolare Störung auf eine andere Art, als wie sie in Deutschland diagnostiziert ist. Aber die sorgt genau dafür, also extreme Ausschläge sozusagen in beide Richtungen und das nach unten habe ich jetzt recht gut unter Kontrolle.
Lass uns kurz über deine 16 Unternehmen reden. In welchem Geschäftsfeld, Zweig, also womit hast du dich unternehmerisch beschäftigt?
Also ich habe irgendwann mal festgestellt, dass meine Grund-DNA ist Verkaufen. Ne? Also ich komme gut voran, Geld einzunehmen, weil ohne das wird es nicht lange Spaß machen sozusagen. Das ist so meine Kernkompetenz, würde ich sagen. Das ganze Thema Sales, Vertrieb, Direktvertrieb, also persönliches Geschäft. Ich habe ein sehr gutes Verständnis für den kompletten Ablauf in einer Firma. Also so, dass am Ende halt auch was hängen bleibt. Ne? Weil ich sage immer, vorne muss viel rein und hinten darf wenig raus, sonst kommt man nicht auf eine ordentliche Rendite. Und ja, ich bin wie die Jungfrau zum Kinde nach meiner Poolbillard-Karriere in die New Economy gekommen, 1998. Und da hatte man ja noch ein 64K-Modem und hat gewartet mit dem Rattern in der Ecke, ob die E-Mail jetzt raus ist. Und der andere sagt am Telefon, wird jetzt 4 Minuten dauern. Ne? Das ist ja jetzt heute nicht mehr so. Ja, und dort war ich dann, hatte ich den ersten Online-Werbevermarkter in Deutschland gegründet, auch war damals das schnellst wachsende Startup, 98, 99, und bin dann so in das Thema New Economy, Internet und relativ zügig auch so in den Finanz- und Börsenmarkt reingerutscht. Also die Kombination hatte ich immer über die Jahre hinweg in der Kombination. Und dann folgten einige Firmen, ja, die Stockworld Media Group, die Finanzpark AG, die Zertifikatefirma, dann eine Autorestaurationsfirma habe ich auch mal mitgemacht. Aber da habe ich eher, also natürlich meine Expertise im Verkaufen gegeben, aber die zwei Jungs, die die Werkstatt machen, hatten wenig Ahnung von, wie führt man eine GmbH, auf was ist zu achten, ne, und so weiter und so fort. Und ich bin ja gelernter Karosseriebauer.
Ah.
Daher habe ich natürlich ein großes Autofable, auch heute noch mit dem Thema. Und habe dann eine Medienfirma gegründet, dann eine Venture Capital Firma. Also ja, ich habe mich da schon querbeet gerattert. Also
reichhaltiger Erfahrungsschatz.
Ja, teilweise auch naive Dummheit, weil ich es gewöhnt bin. Ich habe nichts zu verlieren, rein in den Markt, schauen, was passiert. Genau.
Aber um jetzt die Geschichte bis zu den Büchern, also heute bist du hier vor allen Dingen auch Autor und hast eine Mission, um das noch weiter zu verfolgen und zu verstehen. Tja, es gab auch Schattenseiten in deinem Leben. Und die gehören genauso in deine Biografie und da gehst du sehr offen und sehr ehrlich mit um. Erzähl mal.
Also ich glaube, die meisten verarbeite ich ganz gut, deswegen sehe ich die gar nicht mehr. Aber die großen Einschläge natürlich, ich hatte 2006 mal eine sehr schwere Erkrankung mit einer Epstein-Barr-Virus mit 42 und ein paar Grad Fiebertemperatur. Dazu muss man, wusste ich auch nicht, jetzt weiß ich es natürlich durch die Erkrankung. Ab 42 Grad fangen die Zellen an, sich aufzulösen im Körper. Und deswegen, die Schwestern sagten dann, also wenn das Fieber heute Nacht nicht runtergeht, haben wir ein Problem, weil dann ist er nicht mehr lange da. Das habe ich auch gehört damals. Und das war so der erste Gong, wo ich dann mir das erste Mal 2006 die Frage gestellt habe, was mache ich hier eigentlich in dieser Business-Welt, ne? Und für was macht man das? Ja, ja, und Jahre später ist mir dann in einem Quartal drei Sachen gleichzeitig passiert. Die Firma mit großen Anteilen verkauft und Geld eingenommen. Freudige Nachricht. Streit mit den Partnern, raus aus der Firma. Negative Nachricht. Und gleichzeitig hat meine Frau das Kind während der Schwangerschaft verloren. Und wir hatten, ne, das Zimmer war schon gestrichen und was halt da so alles dann so passiert. Die Kombination hat mir dann tatsächlicherweise, das war der Anfang vom Ende, würde ich sagen. Ja, das war 2009, 2010. Hat es mir dann so das erste Mal den Boden unter den Füßen weggerissen, mental, psychisch. Aber ich konnte das nicht greifen, auch nicht richtig diagnostizieren. Zugang zu Ärzte war auch damals schon schwierig, weil ich hatte es versucht, aber ja, bin dann auch wieder davon abgekommen und hatte dann eine lange Zeit, die ich im Buch auch Lost in Space immer nenne, so von 2009 bis 2010 bis 2018, 2019. Also so lange habe ich das mitgeschleppt. Man darf aber auch immer nicht vergessen, da waren auch gute Zeiten dabei, ne? Also das war, deswegen sage ich immer so Lost in Space, ja, da waren schon auch sehr, sehr schwierige Zeiten dabei. Aber die richtigen schwierigen, die kamen dann 2018, 2019, wo ich dann, da wurde eine schwere Depression diagnostiziert. Und damit denkt man ja immer, man hat eine Diagnose oder eine Erkrankung und dann kommt halt so ein Rattenschwanz an Sachen. Also dann wurde festgestellt, der hat eine bipolare Störung, der hat eine PTBS, der hat eine HSP, der hat eine posttraumatische Belastungsstörung. So, das sind jetzt mal die Diagnosen, ne? Dann kommen die Nebenerscheinungen, ja, ne? Wie Schlafstörungen, Panikattacken, Suizidgedanken, ne? Da fand ich, wird's dann so richtig unlustig mit so einer Erkrankung, ja? Ja, und dann hat's mich da also komplett zerstört, muss man sagen, komplett, ne? Bis kurz vorm Engelstürchen.
Und jetzt mache ich mal einen großen Sprung schon nach vorne. Das Interessante an dir ist, du hast dich selber aus dem Schlamassel quasi am Schopf gepackt und du hast dich quasi selber rausgezogen. So würde ich das von dem wenigen, was ich schon im Vorfeld jetzt von dir gelernt habe, deuten. Und darüber hast du auch geschrieben. Und das Interessante ist, du hast dich sehr intensiv, also du bist ja kein, also du bist ein Salesmann, du bist ein Energiebündel, du bist aber kein Mediziner.
Nee.
Und auch kein Psychologe, kein Therapeut. Und wenn man jetzt deine Bücher, die wir gleich noch kurz vorstellen, wenn man die liest, dann denke ich, wow, der hat aber ganz schön Wissen nachgeholt. Also du hast nochmal ein komplettes Studium draufgelegt, nämlich das Selbststudium.
Ja, das ist schön, dass du das so sagst, weil die MHR-Methode, die ich geschrieben habe, das war so, also ich kann ja kein Doktor werden, ne, weil selbst, also um in Deutschland Gasthörer an der Uni zu sein, muss man Abitur haben, ja, also damit man Gasthörer ist, ja, also da sind die Grenzen für mich als Hauptschüler quasi leider sehr früh gesteckt, ja. Ja, bei mir ging es eigentlich darum, ich habe quasi in der schwersten Zeit, das würde ich sagen, war die Suizidzeit und die Klinikzeit, mir gesagt, ich verstehe das alles nicht. Also Psyche, Seele, ne? Also nicht, dass man es nicht versteht. Wie jeder oberflächliche Depp verstehe ich da natürlich irgendwie drei Körner. Mhm. Aber als ich dann auch gemerkt habe, dass ich ja zum Glück durch meinen Beruf sehr analytisch und sehr strukturiert vorgehen kann, habe ich mir gedacht, ich verstehe das immer noch nicht. Und ich brauche es sozusagen organisiert vor meinen Augen. Ne?
Ja.
Und dann ist natürlich auch die Schwierigkeit da, die sprechen ja viel in Latein. Jetzt kommt meine Mutter aus Griechenland, also eigentlich sollte ich dazu einen Zugang haben, aber das hat nichts geholfen, habe ich gemerkt. Ich wusste einfach, dass ich zur Selbstheilung den Scheiß verstehen muss und das auf ein Deutsch, das ich und vielleicht auch später anderen übersetzen kann.
Ja.
Ja, weil ich finde, das ist einer der vielen Kruxe mit der psychischen Erkrankung. Beginnen tut es natürlich damit, man sieht's nicht, ne? Das ist, also ich könnte jetzt auch hier sitzen und den Podcast machen und innerlich tot sein.
Ja,
dann
ja.
würde man außen kaum einen Unterschied ja. feststellen, weil die Welt auch gesellschaftlich sind wir ja sehr im Stress, sehr gesellschaftlich getrieben. Da schaut man ja nicht so genau hin.
Ja,
ne?
ja.
Ja und dann habe ich mir gesagt, ich gehe so lange in dieses Thema rein, bis ich gesund werde und bis ich das verstehe, um für mich eine Methode zu entwickeln, um dann zu sagen, wie können andere für sich daraus eine Methode rausziehen. Und eine Methode ist aus meiner Sicht quasi, sich selber kennenzulernen, aber dazu fehlt ja schon mal das Grundwerkzeug.
Ja, ja.
Was ist psychische Gesundheit? Oder was ist dieses Scheißwort achtsam? Also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht so, uiuiuiui, jetzt wird es schwierig, weil ich konnte mir nichts drunter vorstellen. Ne?
Ja, ja.
Also heute kann ich alles runterbeten und auch für mich oder die Übersetzung für andere Menschen. Aber ja, ich habe das wie ein eigenes Studium dann auch gesehen und da kommt wieder meine bipolare Störung auch rein. Wenn dann richtig.
Wenn dann richtig,
ne? Und
genau.
meine Deutschlehrerin wäre stolz, weil ich hatte ja eine 5. Und also das die Computerzeit übrigens mit der New Economy hat mich eigentlich gerettet, weil ich bin Linkshänder. Das heißt, ich schreibe immer über den Füller drüber. Also ich verschmiere immer alles. Deswegen habe ich eine ganz schlimme Schrift. Ne? Dann kam der Computer, der hat mich dann gerettet. Und dass ich mal mehr als eine Seite schreibe, also das war eigentlich nicht so, da würden alle gegen mich wetten, alle. Ne? Aber jetzt komme ich so mit meinen Büchern, überhole ich die Herren gerade. Ja.
Also ich fasse nochmal zusammen. Also das war eine Krise. Vielfältige, komplexe, komplizierte.
Ja.
Dein Schritt war, ich will das verstehen. Das hat dich getrieben. Du hast dich in deiner Art exzessiv mit dem Wissen auseinandergesetzt. Und jetzt kommt die spannende Phase. Und dann hast du, nachdem du einigermaßen, denke ich, wieder stabil warst, hast du die Entscheidung getroffen, da mache ich jetzt was draus. Und ich leite das mal ein. Du bezeichnest dich heute neben deinem ganzen unternehmerischen Streben vor allen Dingen als Mentaltrainer. Und das ist jetzt die Geschichte und da wollen wir hin und da sind eben auch deine Bücher die wesentlichen Themen, die dich gerade oder die ich sehr interessant finde. Als Mentaltrainer hast du dir gesagt, so das, was ich gemacht habe und die Art, wie ich gelernt habe, mich aus dem Sumpf rauszuziehen, das kann auch meine Mission werden und da will ich anderen Menschen mithelfen.
Genau, ja. Also deswegen... Ich bin eigentlich auch nur noch auf der Mentalseite unterwegs. Ich habe zum Glück jetzt vor längerer Zeit den Konstantin gefunden, der meinen geschäftlichen Part komplett übernimmt und das wahrscheinlich auch viel besser machen wird als ich früher. Da bin ich auch sehr dankbar drüber, weil ich eine Vertrauensperson auch gefunden habe und mich jetzt auf das ganze Mentalthema stärker konzentrieren kann. Wir haben da so zwei Wege. Ne? Das eine ist das Thema mentale Fitness, Mental Health und Mindset-Programmierung auch für Profisportler. Und der zweite Steckenpferd, auf den du auch ein Stück hinaus willst, ist meine Stiftung, ja, die Deutsche Stiftung für mentale Gesundheit, weil ich mir in der Klinik damals, man könnte vielleicht auch so sagen, vor Gott geschworen habe, wenn ich die Scheiße jetzt hier echt nochmal von der Klippe springe und das echt überlebe, dann, also A, krempel ich mein Leben so um, umkrempeln würde ich es gar nicht mehr so sagen, ich würde sogar eher sagen, ich bleibe jetzt mal konsequent bei meiner Mission, was mir gut tut und anderen Menschen gut tut, ne? Weil ich habe viel bekommen aus dem Leben, mehr als ich mir jemals erträumt habe. Und das will ich halt sukzessive zurückgeben. Ist gar nicht so einfach, merke ich, muss ich sagen, auch mit so einer Stiftung unterwegs zu sein, wenn man das richtig ernsthaft auch machen will.
Ja,
ja, aber dort haben wir unter anderem auch das Phoenix-Programm vor einigen Jahren gegründet. Ich habe die Stiftung relativ schnell, ich glaube so ein Jahr nach meiner Klinikaufenthalt, ins Leben gerufen, weil einer meiner vielen Erkenntnisse war in der Klinik, dass ich mir gedacht habe, jetzt bin ich aufgeräumt, jetzt habe ich unternehmerische, organisatorische Erfahrung, jetzt habe ich ein bisschen Kleingeld, muss ich mir keine Sorgen machen. Wie sollen sich da andere aus dieser Krise rausziehen? Die müssen das Geld nach Hause bringen, da muss das Essen auf den Tisch. Ne? Die haben vielleicht nicht so ein ruhiges Umfeld, wie es ich mir erarbeitet habe. Die sind nicht so analytisch und organisiert und konsequent. Und jetzt müssen die ja noch diese ganze Übersetzung und das verstehen. Und dann kommt noch, vielleicht sind sie dann noch jugendlich. Und daraus ist dann auch mein Phoenix-Programm entstanden, wo ich gesagt habe, so junge Menschen, ich definiere das so ein bisschen so bis zum Alter von 25, weil bis 25 das Gehirn noch am Wachsen ist. Danach kommt man ja so langsam im wirklichen eigenständigen Leben an. Vorher ist man noch an der Uni oder an der Schule. Und wenn ich da Anfragen bekomme von Eltern meistens, wo es ihren Kindern sehr, sehr schlecht geht und sie dann schon in der bürokratischen Welt der psychischen Gesundheit hängen bleiben, weil sie keinen Therapieplatz kriegen, keinen Klinikplatz bekommen, dann greifen wir sehr schnell und unbürokratisch ein, und schaffen es in der Regel zum Beispiel junge Menschen innerhalb von, also wenn die Vorgaben von deren Seite stimmen, bringe ich sie binnen 2 Wochen in die Klinik. Also manchmal sogar schneller, aber länger als 2 Wochen dauert es in der Regel nicht. Der Trick ist auch relativ einfaches Geld. Ne? Wir bezahlen einfach das Privatzimmer über die Stiftung, weil mir da auch dann Geld einfach, finde ich, da soll es einem egal sein. Oder dafür ist es dann da, zu sagen, gib mir deine Krankschreibung, deine Überweisung. Ne? Und es ist regelmäßig, kommen bei uns Leute, die 6 bis 9 Monate Wartezeit haben.
Ja.
Aber sie haben gerade Suizidgedanken.
Ja.
Das passt halt nicht zusammen, ja, ne, wie ich persönlich finde. Ne? Ja. Vielleicht auch mal hier für die Hörer auch mal ein paar Zahlen zu hören, die ich immer ein bisschen sorgsam sehe, weil ich mir denke, so, wir leben damit jedes Jahr. Wir haben 100.000 Suizidversuche im Jahr.
Ja.
Das sind alle 5 Minuten einer.
Ja.
Wir haben 10.000 Suizide im Jahr und wir haben 2.500 Verkehrstote.
Ja.
Aber für Verkehrstote, da geben wir schon Milliarden aus für Leitplanken und Co. Ne?
Ja.
Und da muss man sagen, bin ich auch ein bisschen immer noch angefressen, weil ich sie ja jetzt auch schon seit Jahren begleite und es ändert sich für den Patienten nichts spürbar.
Ja.
Ne? Also viel Bürokratie, wenig schnelle Unterstützung, sage ich mal. Ne?
Genau, also deine Stiftung gegründet, die betreibst du, macht dir sehr konkrete Hilfe, so wie du es gerade beschrieben hast. Und dann, ich möchte auf deine Bücher zu sprechen kommen. Ich fange mal mit dem Buch an, das nennt sich die MHR-Methode. MHR ist?
Meine Hausregel.
Meine Hausregel. Von der Aufmachung, von dem, was ich lese, sage ich dir, bin ich begeistert. Es ist wirklich, also das kann ich auch einem, ich sag mal, 16, 17, 18, 20-Jährigen mal in die Hand geben. Du hast es so aufbereitet, das Wesentliche, also nicht, dein Anspruch war nicht jetzt umfangreich, aber wesentliche Methoden, Hilfestellungen, Erklärmuster, was muss man eigentlich wissen zur psychischen Gesundheit, hast du aufbereitet. So beim ersten, wie ich es bekommen habe, einmal durchgeblättert, dachte ich, das sieht so ein bisschen aus wie ein Schulbuch, aber nachher habe ich gedacht, hey, das ist clever. Das ist ein anderes Buch als dein zweites, das heißt Just George gegen das Tabu. Das ist eher so deine eigene Geschichte, die du da nochmal...
Ist auch so rum, das ist das gegen das Tabu ist das erste,
ja,
wo ich so quasi mal... Also da kam die Idee zu sagen, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben und habe ja mir immer gedacht, das interessiert keinen.
Ja.
Weil was interessiert meine Geschichte? Ich bin ein Typ, der macht sein Ding, kennt ja keiner sozusagen.
Ja. Ja.
Ne? Und das war so, das erste war so für mich und das zweite war ja dann zu sagen... Wie erklärt man eine ganze psychische ja Welt in verschiedenen Gruppen und wie kann man sich Einzelthemen rausnehmen? Weil die Idee ist zu sagen, ich glaube, wir haben 124 Kapitel drin und um Gottes Willen, die soll man nicht alle lesen.
Ja.
Ne? Sondern
ja
die Idee ist, so bin auch ich rangegangen und so ist es analytisch vielleicht für ja Leute ganz einfach, erstmal zu sagen, was könnte ich denn haben und was könnte das bedeuten?
Ja.
Und mit diesen, ich sage jetzt mal 5 Themen, kann man sich dann in Ruhe mal beschäftigen. Und das schreibe ich ja auch im Buch, das ist quasi der erste Wegweiser,
ja,
um sich dann weiter reinzuarbeiten. Weil umso mehr man reingeht und es verstehen möchte, umso ruhiger wird man ja dann auch, weil man einfach so viele Sachen erfährt, die mich auch beruhigt haben und auch alle anderen beruhigen.
Ja.
Ich habe mittlerweile bei uns in der Stiftung, machen wir regelmäßig kostenlose Webinare. Da hatten wir bis jetzt über 2000 Teilnehmer. Ne? Depression für Partner und Angehörige, ja, Depression und jetzt. Ne? Das mache ich alles kostenfrei.
Lass uns ganz schnell die Homepage sagen.
Ja, genau. Das ist ds-mentalegesundheit.de.
Ja,
genau.
Da findet man es.
Genau, da findet man alles dazu. Und ja, das war einfach, die Idee war einfach zu sagen, ich habe kein Buch gefunden, kein Informationsblatt, wo einfach mal alles über mentale Gesundheit irgendwie mal wie so eine Landkarte da
ja
ist.
Ja.
Ne? Was steckt da drin?
Ja.
Was ist Psyche?
Ja. Ja. Ne? Und wie, also wirklich von der Aufbereitung, also lesbar, ohne dass du jetzt irgendwie ein Studium vorher brauchst.
Also das war der Plan.
Das ist dir echt, das ist dir gelungen.
Ja,
also das ist,
also es ist auch 100% ja von uns. Ne? Also ich habe das zu 100% selbst geschrieben. Dazu muss man sagen, ich habe natürlich zu 100% 3 Top-Leute, Mitarbeiter neben ja mir, ohne die das nicht möglich war, dass du es lesen kannst.
Ja.
Weil wenn es ich schreibe, ja, da ich schreibe dann halbe Sätze, ja, weil ich so schnell am Schreiben bin, dass dann die Hälfte hinten runterfällt. Und da muss auch ein Dank rausgehen an Markus und Melody, weil wir haben echt sau viele Runden gedreht, bis das Buch so dasteht
ja
und man halt auch damit zufrieden ist
ja
und auch Fremde sagen, oh ja, ist aufgeräumt, liest ja sich gut. Das ist mir auch wichtig, ne?
Ja.
Liest sich gut und es ist verständlich, damit man mal einen Eingang findet in das Thema. Das war die Zielsetzung.
Ja. Ich glaube, das ist sehr gut gelungen. George, spannend und ich habe dich so ein bisschen vorgewarnt. Ich challenge dich auch oder frag auch mal.
Ich habe schon den ganzen Tag Angst davor.
Nein. Die Frage ist ja immer, ich habe dir das schon im Vorgespräch gesagt, also du hast eine klare Mission. Du hast die Energie, du hast die Erfahrung, du willst was für die Welt tun. Und so schwierig kann es werden, wenn man in seinem Missionsgedanken quasi in die Projektion geht. Projektion, sagen wir, also das, was mir geholfen hat, muss der Welt helfen. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Wie stehst du dazu? Also wo siehst du dich auch selbstkritisch?
Naja, als allererstes muss ich sagen, ja, das ist ein Thema, das mich schon seit Jahren umtreibt, weil ich ja irgendwie ganz nah an diesem Coaching-Markt grenze. Und das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie mir das schlechte Laune auf die Leber schreibt, wenn ich das so sehe, was da draußen rumrennt und erzählt wird und gemacht wird. Ja. Und ich bin, also definitiv projiziere ich natürlich von mir auch weg, immer mit dem Gedanken, dass es dem anderen hilft. Ich habe null Interesse, mich ins Bild zu stellen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Wer mich lange kennt, der weiß, dass ich bis zu diesem Thema im Geschäft immer der Mann im Hintergrund bin. Ich gehe rein, ich mache das Geschäft und gehe wieder raus.
Aha.
Ich habe in meiner ganzen Geschäftsführerzeit bei diesen ganzen Firmen ein einziges Interview in 20 Jahren gegeben.
Hey.
Ja, und jetzt gebe ich quasi ein Interview in 2 Tagen sozusagen, ja, tatsächlicherweise. Ich habe gar kein Interesse, dass meine Fresse da draußen in dieser Welt gesehen wird. Das bringt mir nichts. Aber für die gesamte Sache muss halt irgendeiner, und das funktioniert natürlich nur, oder besser, ne? Das ist ein mehrschneidiges Brett, ja, bei dem Thema. Wenn man sich die MHR-Methode anschaut.
Genau, die ist jetzt der Schlüssel.
Genau, es ist sozusagen aus meiner Sichtweise war es so, dieses Buch ging dann weiter. Ich habe das Buch im Juli, ich glaube, letzten Jahres fertig gehabt. War das wohl? Mit Zeiten habe ich es immer nicht so ganz so. Auf jeden Fall kurz vorm Sommer. Und dann habe ich es dem Dr. Professor Kraus gegeben. 400 Seiten, das Buch hatte 600 Seiten. Wir mussten dann runterkürzen, weil wir gesagt haben, so, das wird ja ein Almanach. Und der Dr. Professor Kraus ist Leiter von mehreren Bezirkskliniken. Das ist der Psychoprofessor dort, ist auch mein behandelnder Arzt damals gewesen. Oft habe ich den jetzt nicht gesehen, aber eine Koryphäe auf dem Gebiet Klinikpsychologie, ne? Ja, und ich habe gesagt, also wenn da jetzt mehr als 30 Fehler reinkommen und wenn das krumm wird, ne, das ist meine Doktorarbeit für mich so, so nehme ich das als Hauptschüler sozusagen, ne, für mich war, dann schmeiße ich das Ding weg.
Ja,
ne? Ja, und dann hat er mir gesagt, er schreibt nur ein Vorwort, wenn es gut ist.
Und das ist drin.
Genau, das muss man sagen, ja. Und das, was ich jetzt sage, das ist nur für mich wichtig.
Ja.
Also, und das kann ich fast nicht, ich traue es mich nicht auszusprechen, weil es ein bisschen für mich selber unglaublich ist. Der kam zurück, hat mir dieses Vorwort geschrieben und er hatte nichts zu verbessern an dem Buch. Also nicht einen Satz, ne? Weil er natürlich auch psychologisch den Weitblick hat zu sagen, es gibt verschiedene Ansichten. Ja. Das ist ja schon mal das Wichtige. Und das Thema mit dem deine Methode, alle Methoden, das ist das, was mich an dem Coaching-Markt auch wirklich kirre macht, dass sich die Leute einen Scheiß drum scheren, was die Wissenschaft sagt. Und das versuche ich natürlich nicht zu machen. Ne? Ich bin, also wenn es um Mentaltraining geht, dann reden wir von Leuten, die sind gesund.
Ja.
Ne? Und wollen besser werden, sich verändern, Transformation. So, da kann man viel machen, kein Problem. Ne? Viele Weisheiten, auch meine. Ne?
Ja.
Sobald wir aber in die Ecke gehen, wo es um die Gesundheit geht, ne, dann muss man halt genau wissen, wann man wo was sagt und wo man und was auch abgrenzt.
Ja,
wenn ich dort mit Leuten arbeite zum Beispiel, arbeite ich nur mit Leuten, die in Therapie sind.
Mhm.
So, wenn die nicht in Therapie sind, mit mir alleine, mache ich nicht.
Okay. Ne,
weil das in Deutschland auch haarig ist, gesetzlich sozusagen. Ja. Ne? Und ich bin auch nicht für den Tiefenpsychologie-Kram zuständig, sondern ich bin der Übersetzer in den Alltag.
Ja.
Was mache ich jetzt damit, sozusagen?
Ja.
Ich hatte zum Beispiel mal die Stefanie bei uns, das war eine mit Suizidgedanken, eine 19-Jährige in meinem Talkabend, nachts um 2:30. Ich mache den Talkabend, solange jemand gute Fragen hat, mache ich die. Ne? Mhm. Und der Rekord war mal, der geht um 7 los und der Rekord war um 2:30 nachts, Freitagmorgen waren wir noch nicht fertig. Ne? Mhm. So, und die ist bei uns in die Stiftung gekommen, ins Phoenix-Programm, die habe ich in die Klinik gebracht, die habe ich kennengelernt, die hat bei uns zu Hause gewohnt. Dann kam die aus der Klinik raus, hatte keinen Therapeuten.
Ah.
Und die ruft mich nach 5 Tagen an und sagt, Georg, ich kipp weg.
Aha.
Und dann sage ich, Stefanie, bleib ganz ruhig. Ich wusste, dass das kommt. Ich habe es mir nicht gewünscht, aber ich wusste, hätte mich gewundert, wenn es nicht kommt. Dann sagt sie halt, ey, ich habe keinen Therapeuten und nichts. Keine Sorge, wir machen jetzt zweimal die Woche Coaching mit mir, aber wir machen keine Therapie. Wir machen einfach Quatschen über deinen Alltag und ich begleite dich, bis du die Therapeutin gefunden hast.
Ja.
Nur dieser Satz, dass ich da bin, hat sie komplett beruhigt.
Ganz, ganz wichtig.
Na, ganz, ich bin Begleiter. Ich bin nicht auf der Gesundheitssache. Ne?
Ja.
Ich bin Begleiter, ich bin Übersetzer und ich weiß natürlich um Lösungen an gewissen Stellen, wo andere Leute auch aus, ich sag mal so, die, banale Sachen. Die Leute schaffen es nicht, den Hörer in die Hand zu nehmen, den Arzt anzurufen, weil sie halt keine Kraft haben. Ne? Das ist in England ist das zum Beispiel übrigens anders. Ne? Das, da, also wir müssen uns nicht viel in England abschauen, aber in der Psychologie bin ich da sehr verwundert. Die haben andere Gesundheitsprobleme, aber in der Psychologie ist es in England so, wenn du dich irgendwo bei einem Arzt meldest mit psychischer Erkrankung, dann wirst du in der Zentrale aufgenommen und dann wirst du durch diesen ganzen Weg durchgeleitet.
Ja.
Die besorgen dir alle Termine, nicht wie bei uns. Ich saß beim Therapeuten 3 Monate. Und dann sagt die zu mir, ja, sie brauchen Tabletten.
Ja.
Und dann sage ich, ja, geben Sie mir halt welche. Nee, dann müssen Sie zum Psychologen. Ja. Sag ich, wie, ich muss zum Psychologen? Ich bin doch hier bei Ihnen. Nee. Und dann muss ich erstmal verstehen, Therapie ist Therapie, Psychologe ist Psychologe, das ist der Tablettenarzt. Hier wird am Gehirn rumgeschraubt, so nenne ich es mal. Dann gibt es noch den Klinikarzt. Das ist ja auch, das versteht ja von außen keiner.
Ja,
ne?
Ja.
Und da sind wir dann da und versuchen einfach zu helfen, ne? Auch den Eltern.
Du, das ist ganz beeindruckend. Ich glaube, das ist lesenswert. Also ich empfehle, Leute, guckt euch das mal an, gut aufgemacht. Ganz interessant, mit dir darüber zu sprechen, das zu verstehen, wo du deine Energie hernimmst, wo das, also wie erfahrungsbasiert das ist. Ich habe eine große Freude, das einfach mit dir zu besprechen. Unsere Zeit ist leider rum.
Was? Du gerade hast angefangen. Ich bin jetzt warm.
Ja. Gerne vielleicht ein zweites Mal.
Für sehr heute gerne.
Bedanke ich mich bei dir und wünsche dir für die Zukunft, für deine Stiftung, für die vielen Menschen, die deine Hilfe annehmen dürfen, weil du es ermöglichst, alles Gute.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Ne? Hat Spaß gemacht.
Das war die Episode mit Georg Rösel und Stefan Bald. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.